Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frisch gestrichen, der Podcast der Nachwuchsinitiative Deine Zukunft ist bunt. Heute aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Hamburg, und ja, ich hätte eigentlich Moin sagen müssen, ne? Naja, ist so, ihr Lieben, wer die ersten Folgen des Podcasts kennt oder uns schon auf TikTok oder Instagram folgt, der weiß, bei uns geht's wirklich bunt zu. Und wir zeigen, dass der Maler oder die Malerin deutlich mehr macht, als einfach nur Wände weiß zu streichen. Wenn es dann um Farben geht und Gestaltung, dann ist man ganz klar an der richtigen Adresse bei Dirk Prilip. Dirk Prilip ist Farbdesigner bei der Firma Brillux, und ja, jetzt ratet mal, wer mir genau gegenüber sitzt. Dirk, schön, dass du da bist.
Ja, moin moin.
Sehr cool, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns einen kleinen Talk startest. Farbdesigner, ich habe es gerade angekündigt, das klingt ziemlich bunt, das klingt nach Kreativität, das klingt aber auch nach Büro und konzeptioneller Arbeit. Du sagst uns bestimmt heute, worauf es in deinem Beruf ankommt. Aber es dreht sich auch alles um Ausbildung bei uns. Und da würde ich einmal gerne nachhaken, bist du gelernter Maler und Lackierer?
Ja, tatsächlich. Also ich stelle mich noch einmal kurz vor, Dirk Prilip. Ich habe 1982 eine Maler- und Lackiererausbildung begonnen und auch abgeschlossen. Und war vorher auf dem Gymnasium, war in der 10. Klasse einfach sehr, sehr schulmüde, möchte ich mal sagen. Und mir hat sich dieser Inhalt dieser schulischen Laufbahn einfach nie wirklich erschlossen.
Das fühle ich, ja.
Und ich fand mich auf einmal auf den Baustellen mit lauter großen Männern, waren das damals tatsächlich noch überdurchschnittlich viele. Also dass Frauen diese Handwerksberufe ergreifen, zum Glück inzwischen ergreifen. Das war damals eher noch die Ausnahme, und für mich als jungen Dachs, ich war dann 17, war das eben total cool. Man kriegt, also ihr kennt das sicherlich, man fängt eine Lehre an, kriegt breite Schultern, verdient sein eigenes Geld, und das Leben ist auf einmal ja in einem anderen Rhythmus, und ich habe das sehr, sehr genossen. Ich war sehr, sehr gerne Maler und habe dann aber noch Fachabitur Gestaltung hinten dran gehängt.
Ach so, also du hast quasi nach deiner schulischen Laufbahn, Realschulabschluss war es dann, ne?
Genau.
Danach dann gesagt, okay, komm, ich muss raus hier, ich muss in die Welt, ich muss arbeiten, Maler gelernt, aber dann wieder gesagt, okay, Ich will noch mehr, ich will das noch mehr pushen, und bist dann wieder in die Schule gegangen, obwohl du das ja eigentlich so doof fandest.
Also es ist tatsächlich so das Letzte, wo meine Mutter damals so einen richtigen Impuls gesetzt hat. Ich habe zwei Schwestern und die haben beide Abitur gemacht, und ich habe einen Onkel, der auch Malermeister war.
Ah, okay.
Und der seiner Mutter immer vorgeworfen hätte, sie hätte ihn länger zur Schule schicken sollen, und das war dann auch gut. Also ich habe dann ein Jahr FOS Gestaltung, das schließt mit dem Fachabi ab, und man kann dann diese gestalterischen Fächer studieren, und das führte dann dazu, ja, oder zu meiner Überraschung war es eben so, dass ich auf einmal richtig Lust auf Schule gekriegt habe.
Okay, also durch diese Fachrichtung?
Ja.
Einfach?
Okay, ja. Krass. Und das war dann anders hintermauert, das hatte auf einmal alles Sinn. Man hatte auch Bilder vor Augen, wofür man das jetzt lernt. Beispielsweise Gestaltung war dann mein Steckenpferd. Und dann sozusagen angewandte Gestaltung, dass man immer auch konkret irgendwie Fassaden oder Innenräume vor Augen hatte. Und und dann habe ich Fachabitur gemacht, und dann habe ich tatsächlich richtig Spaß an der Schule gefunden, habe dann in Hildesheim Farbdesign studiert, und das ist ein, ja, läuft parallel mit Grafikdesign, aber ist eben auch sehr architekturverbunden. Und dann bin ich danach, also während des Studiums, eigentlich schon freiberuflich tatsächlich auf Brillux gestoßen, und ich kannte die Firma als Maler auch schon, die Produkte. Aber dann bin ich tatsächlich als Freiberufler während des Studiums zu Brillux gekommen.
Okay. Ja, krass. Und dann, also, du bist jetzt gerade so richtig krass durchgerannt. Also, da ist ja eigentlich super viel passiert. Du hast dann quasi dein Fachabitur gemacht, und dann war dieser Weg zum Studium, der war für dich safe, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt, wie hast du es genannt, Farbdesign?
Farbdesign, genau, das ist, kann man in Hildesheim beispielsweise an der FH Hildesheim-Holzminden studieren. Und das hört sich im Nachhinein natürlich immer alles so selbstverständlich an. Aber es waren natürlich ja auch lange Überlegungen und Prozesse. Voll. Aber ich mochte eben das Thema Gestaltung immer gerne, und so konnte ich das vertiefen.
Farbdesign klingt jetzt, klingt für mich jetzt schon modern. Welches Jahr hatten wir da? Ganz ehrlich gefragt.
Ich glaube, ja, Herbst 86.
86, war das damals
zu studieren.
War das damals ein moderner Studiengang? Ja, oder?
Also Grafikdesign war völlig überlaufen. Ich hatte erst überlegt, ob ich Grafikdesign studiere. Aber mir fehlte auch die Verbindung zum Bau. Und ehrlich gesagt hat mich Werbung zum Beispiel nicht so furchtbar interessiert.
Okay, und, du wolltest das Echte, wo du auch ein bisschen herkommst, oder?
Genau. Und dieses, ich hatte in meinem Hinterkopf, dass ich so große Wandbilder, so Murals auf Neudeutsch gestalte. Und das war eigentlich mal mein Ziel. Dazu ist es dann nachher nicht gekommen. Also wenn man sich entscheidet, auch wenn hier gerade jüngere Leute zuhören, dann kann ich eigentlich einen Tipp geben. Macht Sachen, macht sie zu Ende und es ergeben sich daraus eben immer wieder neue Wege und Abzweigungen. Als ich seinerzeit, ich habe mich sehr schwer getan, mit diesen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben und habe immer noch gedacht, oh Gott, das ist jetzt für mein ganzes Leben und da wirst du nie wieder rauskommen und so. So ist es überhaupt nicht, sondern wenn man eine Basis hat und also wenn ich sage, ich habe eine Stärke in meiner Karriere, dann ist das eben halt diese Berufsausbildung als Maler und Lackierer. Da würde ich sagen, das ist mit der wichtigste Step in meiner beruflichen Ausbildung.
Ja, es ist witzig, weil es wäre genau jetzt meine Frage gewesen, die ich an dich stellen wollte, ob du das Gefühl hattest, dass dir immer Türen offen standen. Aber das kannst du jetzt ja dann eins zu eins bejahen. Ne? Also durch das Tun, durch das Kennenlernen von Leuten, durch das sich weiterentwickeln, gehen Türen auf, passiert ganz viel und kristallisiert sich einfach raus. Und am Ende wird es irgendwie logisch, ne?
Genau, und man geht seinen Weg und dann geht man, von vorne betrachtet ist der Weg nicht klar. Dann gibt es irgendwo eine Ecke, wo es mal wieder links rumgeht oder rechts rumgeht und man kann das Ende des Weges zum Glück ja auch nicht sehen.
Ja.
Und aber eins ist ganz klar, es ist nicht langweilig und hinter der nächsten Ecke kann schon wieder eine neue Möglichkeit sein und dass man sich verändert. Wichtig ist, dass man, wenn man ein Stück Weg einschlägt, den Tipp würde ich auch geben, den würde ich dann zu Ende gehen und auch wenn das mal ein bisschen unbequem ist vielleicht oder einem die Gräten wehtun, weil man die ganze Zeit arbeitet und aber es gibt die nächste Ecke, es gibt die nächste Abzweigung und das ist tatsächlich so.
Es geht halt immer weiter, ne?
Ja.
Jetzt hast du Farbdesigner studiert und man hört's raus, du hast das mit Leidenschaft getan. Kannst du mir ganz konkret in ein paar Sätzen beschreiben, was sind die Hauptaufgaben eines Farbdesigners? Denn das ist mir jetzt tatsächlich so jetzt nicht klar.
Also da gibt es auch verschiedene Ausrichtungen. Einmal gibt es Farbdesigner in der Industrie, also jetzt nicht in der Farbindustrie, sondern beispielsweise bei VW oder also bei den Autoherstellern oder auch bei Textilherstellern natürlich, die sich Gedanken über Farbe machen. Bei mir ist es eben halt schon Bautenfarbe. Da ist meine Beschäftigung eben in erster Linie, dass wir für unsere Kunden oder mit unseren Kunden zusammen und Kunden, der Begriff, den beziehe ich jetzt auch auf die Wohnungswirtschaft, auf die Architekten, auf die Malereibetriebe. Mit denen zusammen oder für die in verschiedenen Konstellationen entwickeln wir Konzepte für alles, was gebaut wird. Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude, Fabriken, Sportanlagen, was es gibt.
Du musst dich quasi immer in eine neue Situation reindenken. Ne? Wer nutzt das Gebäude? Wie wird es genutzt? Wenn du das jetzt so beschreibst, hast du quasi, also ich höre da zwei Hauptbegriffe raus. Das ist einmal der Begriff Farbwirkung und du musst auch viel wissen über die Materialien, ne? Was verbrauche ich da, was kann ich da überhaupt, was kann ich da überhaupt und an die Wand klatschen, so blöd gesagt. Ist das so? Sind das so die beiden Dinge, die du so immer beachten musst?
Also die Farbwirkung ist natürlich elementar und vor allen Dingen muss man sich auch überlegen, was will beispielsweise mein Kunde erreichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus oder eine Schule gestalte, dann sollen es eher zum Beispiel Farben sein, die zur Konzentration anregen oder die Menschen beruhigen. Dann wären das, also man kann Farben eben auch in verschiedene Bereiche sortieren. Es gibt ruhige Farben, es gibt lebhafte Farben, dann entspannende Farbnuancen und es hängt dann auch immer, es geht immer weiter. Es ist nicht nur der einzelne Farbton, es sind auch die Farbkontraste. Also wenn ich ein Blau mit einem Gelb, dann habe ich einen typischen Kalt-Warm-Kontrast beispielsweise. Der hat eine bestimmte Wirkung.
Was hat der jetzt zum Beispiel konkret für eine Wirkung?
Naja, das kommt darauf an. Will ich jetzt zum Beispiel, habe ich einen kühleren Raum und will eine warme Ecke da drin, eine Rückzugsecke bilden, dann könnte ich die in so warmen Brauntönen beispielsweise gestalten. Mhm. Und dann wäre der große Raum vielleicht in, ich will die Größe des Raumes auch noch unterstreichen, dann wäre beispielsweise ein helles Blau. Aber wenn ich da auch gleichzeitig noch eine Rückzugsecke schaffen will, dann wären eher warme Farben aus dem Ocker- oder Braunbereich günstig oder Rotbereich beispielsweise. Das sind Aspekte, mit denen man sich beschäftigt. Ganz wichtig sind auch häufig, wenn es um Firmengebäude geht, die Überlegung, wie eine Firma nach außen treten will. Also will sie jetzt eben, beispielsweise wird man, man arbeitet dort oft mit den Logo-Farbtönen.
Ah, CI, Corporate Identity heißt es, ne?
Ja, in dem Fall tatsächlich Corporate Architecture, also
oh, okay,
die CA.
Neuer
also das
Begriff.
Ist tatsächlich, ja, genau. Genau. aber es ist Teil der CI, das stimmt. Und das sind tatsächlich Aspekte, die wir haben. Aber es gibt in der Wohnungswirtschaft auch Überlegungen, dass es gibt ja diesen riesen Wohnungsbestand in Deutschland und die Firmen, die das verwalten, die haben auch bestimmte Wünsche nach außen, sich zu präsentieren. Und dann geht es eigentlich eher darum, dass wir zusammen mit den Vorständen eine Farbigkeit entwickeln oder eine Materialität auch häufig. Und das war der erste Teil deiner Frage, bezog sich auch auf die Materialien. Also genau. Farbdesign meint nicht nur ein Anstrichstofffarbe, sondern Farbdesign meint auch farbige Materialien. Wir sind hier ja in Hamburg und Hamburg ist ja bekannt als rote Stadt, als Klinkerstadt. Also das,
ja,
Rot,
genau.
Das Rot kommt jetzt nicht vom Stadtwappen.
Weil der Regen da irgendwas macht, ne? Der Regen oder irgendwie die Luftfeuchtigkeit greift da irgendwas an?
Nee, tatsächlich ist das.
Ist das einfach nur so?
Also diese Klinkerstadt Hamburg ist tatsächlich eigentlich in den 1920er Jahren entstanden, hauptsächlich. Also der Klinker als Werkstoff, der wurde früher schon immer eher für Fabrikgebäude und so weiter, Nutzbauten verwendet. Und dann gab es einen Oberbaudirektor, Fritz Schumacher, und der sagt, das wäre eben ein fantastisches Material, was hier in der ganzen norddeutschen Tiefebene viel verarbeitet wird, weil er einfach vor Ort vorhanden ist. Und wir haben hier keine Sandsteinbrüche oder sonst irgendwas, aber was wir haben, ist Lehm. Und den Lehm konnte man brennen, immer schon, und dann hatte man seine Backsteine. Und
so,
mit denen
so
arbeiten
pragmatisch.
Wir auch. Ja,
ach so, ich
absolut.
Dachte, ich habe mir jetzt was so zugereimt, irgendwie mit, dann ist das irgendwie stabiler oder keine Ahnung was, oder hält besser dem nordischen Wetter stand, keine Ahnung, aber
das tut es.
Das
ist der Effekt, den es hat. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Bautraditionen haben und man wird im beispielsweise im Bergischen Land, im Sauerland, da gibt es viel Schiefervorkommen und da wird man viele verschieferte Fassaden finden. Und sie finden auch in Hamburg oder in Lübeck mal eine verschieferte Fassade. Aber eigentlich ist das kein traditioneller Werkstoff hier, weil der musste immer importiert werden. Und deswegen gibt es den hier nicht so oft. Während im Umkehrschluss in anderen Regionen, in Dresden beispielsweise, sehr viel Sandstein verarbeitet wurde, weil es den Sandstein da einfach im Elbsandsteingebirge gab. Und der wurde dann da gebrochen und verarbeitet.
Und auf die Sache musst du dich dann quasi einstellen, ne? Nach dem Motto, wo bin ich gerade, was will mein Kunde? Und ja, das sind ja extrem viele Parameter, die da zusammenkommen. Das heißt, wenn du anfängst zu arbeiten, hat man erstmal wahrscheinlich richtig viel zu bequatschen, oder? Also man kann ja wahrscheinlich nicht einfach nur pauschal irgendwie was einkaufen.
Also das ist tatsächlich so, dass man ist, wenn man als Gestalter arbeitet und man macht ja jeden Tag letztlich oder jede Woche Entwürfe, man ist schon auch froh, wenn man Anhaltspunkte hat. Dass man sagt, so, die einfach auch stimmig, in sich stimmig sind. Und man kennt das vielleicht aus so Neubauquartieren, dass dann inzwischen ein Friesenhäuschen neben der Toskana-Villa steht. Und dass man, es sind beides für sich genommen wunderschöne Bauten und daneben kommt dann ein nordischer Blockbohlenbau und was weiß ich nicht. Und auf kleinen Grundstücken
sieht auch hingewürfelt, ne?
Genau. Und man hat immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und man weiß nicht genau, was es ist. Aber das ist eben halt dieser rote Faden, der da fehlt. Und diese Bautraditionen, die haben für uns einfach den Vorteil, dass sie in sich stimmig sind. Und wir haben zum Beispiel, wenn man in Lübeck auf die Kirchen geht und sich die Dachlandschaften anguckt, dann hat Lübeck eigentlich eher eine rote Dachlandschaft. Was wieder daran liegt, dass wir die Dachziegel dort vor Ort gebrannt haben und der Ton dort brennt nun mal rot. In Frankfurt wäre es eben halt eher eine anthrazitfarbene Dachlandschaft. Und das hängt eben halt mit diesen Traditionen zusammen. Und Gestalter zu sein meint ja nicht, dass ich einfach alles neu mache und jeden Tag das Rad neu erfinde, das klappt zum einen nicht und zum anderen ist es auch nicht wünschenswert, weil diese, diese Einheit, die wir in dieser Vielfalt auch versuchen zu finden, das ist ein ganz starkes Band und das entscheidet letztlich auch ein Stück weit über die Qualität der Gestaltung.
Okay, ja, krass. Also das heißt, klingt schon für mich so sehr nah an der Architektur irgendwie.
Ne? Absolut.
Also das ist, ja, Gestaltung, wie sieht das Gebäude wirklich am Ende von außen und wahrscheinlich auch von innen aus, bisher in beiden Bereichen, ne?
Ja.
Hast du denn mal was gehabt, jetzt so ganz, ganz platt gefragt, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht. Also ich mache jetzt sicherlich nicht die Fassade von außen komplett schwarz. Oder ich mache jetzt den, weiß ich nicht, den Gemeinschaftsraum mache ich jetzt nicht pink. Also gab es so, wo du gesagt hast, nee, sorry.
Also das ist, wir machen tatsächlich auch, also ich mache auch Gestaltungskurse an beispielsweise Meisterschulen. Und eine Sache, die sage ich den Leuten immer, es gibt zwei Sprüche, die ich eigentlich wirklich, also die Leitlinien für mich sind, also negative Leitlinien, die ich nicht übertreten möchte. Und der eine Spruch geht so, den wird jeder, der im Handwerk arbeitet, kennen. Der Kunde, man erzeugt ein Ergebnis, mit dem man eigentlich selber nicht zufrieden ist, weil es von Anfang an gegen den Strich gegangen ist. Und man sagt hinterher entschuldigend, ja, der Kunde wollte das so. Aber das ist eben
und das
ein
ist nicht gut. Also das sagst du von vornherein, das möchte ich nicht?
Oder wie? Ich sag dann zu den Leuten, bildet euch nicht ein, dass es so kommt, dass ihr diese Argumentation, wenn ihr ein schlechtes Ergebnis an einem schlechten Ergebnis mitarbeitet, an einem gestalterisch schlechten Ergebnis mitarbeitet, dann wird es die Situation nicht geben, dass der Kunde Besuch kriegt abends von Freunden und ihr habt das gerade das Wohnzimmer gestrichen und es ist furchtbar geworden, was ihr vorher den Leuten gesagt habt. Dann wird aber die Situation nicht sein, dass der Besuch sagt, oh, das ist aber nicht schön geworden. Dann wird der Kunde von euch nicht sagen, ja, das hat mein Maler auch gesagt, aber ich habe ihn dazu gezwungen, das zu machen. Nee. Sondern er wird sagen, ja, da hat mein Maler mich wohl schlecht beraten. Und deswegen, wenn man Gestalter, ja, okay. Wenn man Gestalter ist, dann hängt man da einfach voll mit drin.
Ist eine Gratwanderung, ne? Weil Kunde,
absolut.
Kunde ist ja auch König.
Ja,
ist
absolut.
Ja immer das Standardding.
Und wir machen keine freie Kunst und es ist manchmal, und die Situation gibt es tatsächlich schon öfter mal, dass Kunden etwas wollen, wo ich dann denke, und dann setzt eben die Beratungstätigkeit ein. Ja. Und ich muss gleich den zweiten Spruch noch nachliefern.
Oh ja,
aber ich habe auch tatsächlich, und das muss ich fairerweise sagen, ich habe durch meine Tätigkeit, und ich mache das ja jetzt schon viele Jahre, ich habe auch viele Aha-Momente erlebt, wo ich beispielsweise hinterher gedacht habe, oh ja, das ist doch viel cooler geworden, als ich gedacht habe. Okay. Also wenn man so ein bisschen offen ist, dann muss man sich eben auch hinterher manchmal korrigieren und sagen, hey, wow, da hatte der Kunde einfach recht. Und das ist, und man, also ich finde eben, wir lernen jeden Tag voneinander. Und wenn man ein bisschen offen ist, dann und ehrlich mit sich selbst, dann sagt man auch manchmal, hey, hätte ich nicht gedacht, dass das so cool wird.
Ist ja auch ein Wandel drin, ne? Ganz klar.
Der andere Spruch.
Zweiter Spruch.
Der andere Spruch, genau. Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, ich hasse.
So.
Ich hasse, wir haben das schon immer so gemacht.
Das sind wirklich zwei Sachen. Also das habe ich schon immer so gemacht, tötet eigentlich jede Kreativität.
Absolut.
Und auch jede Entwicklung.
Das ist,
brauchen wir
das
nicht
ist
drüber reden.
Der Begriff für Stagnation, kann man
genau.
sagen? Heißt das so?
Ja. Keine Ahnung. Also genau, das sind meine beiden Leitlinien, so, wo ich denke, also das eine, der Kunde wollte das so, dieses sich rauszunehmen aus der Verantwortung. Das meint ja einfach, ich bin nicht bereit, die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Ja. So,
und das ist aber ein Stück weit ja auch eine Aufgabe, die so ein normaler Malerbetrieb hat. Ne? Also ein normaler Betrieb ist ja auch beratend tätig. Ne? Aber wie muss man das jetzt sagen? Du machst das auf einem vertieften Level? Wo ist da der Unterschied?
Ich mache es öfter, denke ich. Also als ich ins Malergewerk gegangen bin, da hatte ich natürlich auch viel handwerklich gearbeitet, was ich gerne gemacht habe. Es gibt, also mit dem kaufmännischen Teil hatte ich tatsächlich nicht so viel zu tun. Und dann gibt es eben den kreativen Teil. Und diese drei Säulen, das ist so ein Drei-Säulen-Modell eigentlich, das würde ich sagen, kennzeichnet die Malereibetriebe. Dass wir, der eine wird Gestalter, so wie ich jetzt, der andere, wenn man einen Betrieb leitet mit 100 Mann, dann ist man eigentlich kein Handwerker mehr, sondern Kaufmann. So, dann wird dieser kaufmännische Part oder Unternehmer. Ja. Nicht? Dann ist es eben dieser kaufmännische Part. Und dann gibt es eben halt all die Leute, die, was weiß ich, ob selbstständig oder als Angestellte, Maler und Lackierer arbeiten. was auch völlig in Ordnung ist, und die in ein völlig verwahrlostes Zimmer kommen, und wenn sie nach einer Woche oder nach zwei Tagen oder wie lange es dauert fertig sind, dann sieht das total chico aus und ist ein total tolles Ergebnis. Und das ist zum Beispiel, das wird jeder Maler bestätigen können, dass er diese Aha-Erlebnisse hat. Und
cool.
Das ist eben das Schöne, dass man nicht am Fließband arbeitet und immer nur eine Tätigkeit hat, sondern dass man in dem Gewerk eben halt wirklich von völlig runtergerockt eben zum Palast eben diese Entwicklung dabei hat und das auch eben halt entsprechend nach Gusto mitgestalten kann. Also und beraten kann.
Du hast vollkommen recht, das ist mir noch nie so bewusst geworden. Es gibt ja drei Säulen: Gestalter, Unternehmer und ich nenne es immer Macher.
Ne? Ja,
Umsätze, genau. Umsetzende Kraft vor Ort.
Genau.
Okay, ja, krass. Eine Frage, das war quasi die erste Frage, die mir sofort eingefallen ist. Ich habe mich gefragt, wie sieht es beim Farbdesigner zu Hause aus? ist es bunt? Also legst du da genauso viel Wert? Wie soll ich sagen, Wert? Also es hat ja schon einen Grund, warum der größtenteils alles weiß ist. Aber folgt man da ein Konzept?
Also,
nimmt man das mit nach Hause? Ist das ein Beruf?
Also da ist das Konzept tatsächlich, also mein Leben, also ein weiteres Lebensmotto ist einfach Happy Wife, Happy Life. Und das also ich bin verheiratet und das ist, das mache ich in Abstimmung immer mit
natürlich.
Meiner Frau. Ja. Und die, also tatsächlich ist es so, dass ich wohne in einem kleinen Häuschen und ich hatte eine Zeit lang, ganz am Anfang war das so, da habe ich eigentlich alle zwei Jahre oder jedes Jahr meine Fenster gestrichen und in wirklich so karibischen Farben auch und immer so, wie ich Lust hatte.
Dann ist ja die Frage schon berechtigt. Also du machst ja schon Gedanken darüber.
Aber genau, aber das ist inzwischen, inzwischen sind die Fenster grün-weiß und das lässt dann auch irgendwann ein Stück weit nach. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht, auch von der Kleidung her, nicht unbedingt so ein wahnsinniges Faible habe für kräftige Farben oder da interessieren mich eigentlich andere Sachen mehr. Also ich kenne Kollegen, für die diskutieren wirklich über gefühlt Stunden über einzelne Farben und Farbtöne. Und für mich ist zum Beispiel, das hört sich jetzt vielleicht paradox an, aber mit Farbe zu arbeiten oder mit Materialien zu arbeiten, meint ja auch Flächen zu gliedern. Und zum Beispiel interessiert mich die Gliederung der Flächen oft mehr. Das mag aber auch an meinem architektonischen Umfeld liegen.
Klingt sehr architektonisch.
Ja, genau. Und da geht es eben halt darum, dass also die grafische Neuordnung vielleicht auch einer Fassade, man kann ja eine Fassade horizontal gliedern oder vertikal gliedern oder meistens macht man ja beides so ein bisschen, setzt dann so Aspekte und ob dann dieser Farbakzent ein Grün, ein Blau oder ein Rot ist, das ist mir tatsächlich manchmal egal, sondern ich möchte da dann probiere ich das aus und wie es ins Umfeld passt und so weiter.
Okay.
Aber eigentlich geht es dann darum, dass man sagt, da kommt jetzt ein Farbakzent hin. So dann hauptsächlich bin ich ja auch im Außenbereich tätig, im Innenbereich. Da muss man dann natürlich mehr auf diese Raumnutzung achten und sowas. Und dann scheiden einige Farben auch von sich aus aus. Aber im Außenbereich an der Fassade, da ist es so, dass wir sehr, sehr viel auch traditionell hier oben im Norden mit natürlichen Werkstoffen arbeiten, wie Klinkerriemchen, auch auf Wärmedämmverbundsystem.
Die bringen ihre Farbe mit.
Und ne? Die bringen ihre Farbe mit.
Das ist, ja.
Und aber auch die ändern sich. Ne? Wir haben in den 50er Jahren immer diesen, da gab es einen gelben Backstein, den Gaischen Klinker. Natürlich gab es immer einen roten Backstein, und dann gab es irgendwann nur rote Backsteine, dann gab es irgendwann schwarze Backsteine. Im Moment haben wir auch wieder so grau-beige und schwarz-bunte Steine. Das ist
trendbasiert,
sich das.
Ne?
Das ist total trendbasiert.
Ja, krass. Ja, wie Klamotten, nur halt mit, mit Fassaden. Du hast gerade gesagt, dass du eine Ausbildung und das erstmal machen, dass du das jungen Menschen empfehlen würdest. Wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die sagen, ey, der Mann geht da vollkommen drin auf, das klingt total spannend. Zusätzlich zu dem, ja, fangt erstmal an, macht erstmal nach eurer Schule. Hast du noch eine weitere Empfehlung, die du jungen Menschen jetzt speziell jetzt in diesem Format mit auf den Weg geben würdest, wo du sagen würdest, zum Beispiel jetzt in meinem Job, das ist wichtig. Was kannst du jungen Menschen mitgeben?
Also ich finde, also ich kann am besten natürlich über mich selber sprechen.
Natürlich,
in diesem kreativen Bereich habe ich viele Menschen kennengelernt, während des Studiums, aber auch während der Altersarbeit, die zum Beispiel besser zeichnen konnten als ich. Vielleicht. Einige mögen auch kreativer gewesen sein. Da fehlt mir jetzt manchmal so ein bisschen der Vergleich, aber in einigen Bereichen, auch in der Architektur, gibt es das. Da würde ich sagen, sucht euch eine Nische und manchmal gibt sich das. Ich kenne tatsächlich wenige, die meine Nische meint, ich habe eine Handwerksausbildung gemacht und darin bin ich wirklich gut gewesen auch. Oder das gibt mir ganz, ganz viel Stärke. Und da habe ich jetzt noch diese, in Anführungsstrichen, akademische Ausbildung draufgesetzt. Und meine Nische ist, wenn ich mit dem, ich sehe mich immer noch als Maler irgendwo und auch immer noch sehr, sehr dem Handwerk sehr stark verbunden. Aber ich kann auch mit denen sprechen. Während wenn, ich habe auch Studienkollegen gehabt, die direkt vom Gymnasium gekommen sind, die nie auf dem Gerüst gestanden haben.
Okay.
Und dann Ideen entwickelt haben, die vielleicht wahnsinnig kreativ sind, aber wo man dann sagt, okay, wie willst du das bauen? Wie willst du das hinkriegen, wenn du mit der Nase 30 Zentimeter von der Fassade in 20 Meter Höhe sitzt? So, und keine 5 Meter zurücktreten kannst.
Okay, da trennst du dann die Spreu vom Weizen, ne?
Das sind einfach so Lebenserfahrungen. Und, ja. Und wenn ich einen Tipp geben würde, dann ist es eben halt, also das habe ich schon oft beobachtet, dass dieser vermeintliche Bruch oder so ein Wechsel der Perspektive einfach immer ein guter Hinweis ist. Also wenn man mal eine ganze Zeit lang schulisch unterwegs gewesen ist, dann tut es einfach unheimlich gut, mal eine Zeit lang praktisch zu arbeiten.
Ja.
Und umgekehrt. Und umgekehrt, wenn man dann diese Praxis ausgelebt hat und dass man dann, so war es ja bei mir auch, dass man dann sagt, hey, Schule ist auf einmal ja doch ganz cool und du hast dann Erfahrungen und dann denkst du, jetzt kannst du auf einmal große Sachen, Hochhäuser, ja, was auch immer, kreativ gestalten und das erweitert einfach wahnsinnig die Horizonte.
Ach krass, ja. Ja gut, dann macht die Schule wieder Sinn, weil du weitergekommen bist, weil du ein neues Ziel hast und dann, ja, ich glaube, das ist auch das, was den meisten und auch speziell mir bei der Schule so gestört hat, dieses, dass man es einfach machen muss, ohne dass es halt so das Ziel gibt. Und sobald man ein Ziel hat und eine Vision hat, ich konnte mich stundenlang auf meine Aufnahmeprüfung zum Musikstudium vorbereiten, das war kein Problem. Mhm. Ne? Aber 45 Minuten Erdkunde geht gar nicht. Aber, nee, aber genau. Ist ja cool, dass du genau in die Schiene dann auch jetzt quasi reingesprochen hast und das auch so genauso so siehst, wie wahrscheinlich ganz, 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 ganz viele da draußen, die uns gerade zuhören. Dirk, auch du musst dich in der Challenge stellen. Kommst du nicht drum herum. Ich hab wieder ein kleines Quiz. Entweder oder heißt das Ganze. Mhm. Ich 7 an der Zahl, 7 verschiedene Gegenüberstellungen. Und uns geht's um deinen ersten Impuls. Gar nicht lange überlegen, sondern das, was du als erstes denkst. Ich bin bei ein paar Punkten sehr gespannt.
Ich auch übrigens. Ja.
Okay, let's go. Am Schreibtisch konzipieren oder draußen auf dem Bau sein?
Beides.
Ja, das ist einfach.
Aber es ist tatsächlich so.
Ja, okay, also, lass ich dir durchgehen. Nachdem, was du gerade erzählt hast, lasse ich dir
das
durchgehen.
Das ist tatsächlich so. Ich bin heute Nachmittag noch mit einer, präsentiere ich Entwürfe, die ich letzte Woche fertiggestellt habe. Und da gehört eben beides zusammen. Also das ist eigentlich keine Entweder-Oder-Frage.
Ja, okay. Ja, wenn es für dich so ist, dann ist es so. Zweitens. Jetzt wird es gemeint, schwarze Fassade oder pinkes Wohnzimmer?
Also schwarze Fassade, gar kein Problem. Ne? Also, finde ich schick.
Ja?
Ja, sicher.
Wird aber warm, ne?
Haben wir Materialien für, also es ist auch nicht so selten. Und es gibt zum Beispiel in Amsterdam, in Holland gibt es ja viel diese schwarzen Fassaden, sehr, sehr schick und mit Weiß abgesetzt, so scherenschnittartig. Okay.
Aber pinkes Wohnzimmer willst du nicht haben?
Nö, ist nicht so meins.
Okay, drittens. Dinge abarbeiten oder Projekte umsetzen?
Projekte umsetzen.
Ja, das habe ich jetzt auch, habe ich auch gedacht. Ja. Das sehe ich genauso. Viertens, du als Nordlicht. Klinker oder Putzfassade?
Klinker.
Ja?
Ja.
Okay, da kommst du aus dem Nord nicht raus. Jetzt nochmal gemein. Braun-Weiß oder Blau-Weiß-Schwarz?
Also tatsächlich Blau-Weiß-Schwarz.
Ja? Okay. Ja, ja. Sehr gut. Da kenne ich einen Kollegen von mir, den freut das.
Also ich kenne X-Kollegen von mir, die das nicht freut, aber es ist, also das
ist auch nur es geht um Fußball für alle, die es jetzt
nicht verstanden
haben. Sechstens, der Genie beherrscht das Chaos oder voll strukturiert?
Absolut unstrukturiert.
Ja?
Also selbstverständlich.
Also nicht der Genie beherrscht das Chaos, sondern gar keiner beherrscht das Chaos.
Nee, das Chaos beherrscht mich. Aber ich finde tatsächlich, dass ich bin wirklich, also wenn eine meiner Schwächen, dann ist das wahrscheinlich dieses strukturierte Arbeiten.
Aber du bist ein kreativer Typ. Ich weiß nicht, ob das dann, ist das nicht fast schon ein und dasselbe irgendwie. Also ich erlebe das oft, dass Leute, die eine kreative Arbeit haben, nicht so den Wert auf Strukturen und das mache ich, ne, und das läuft so und so und so und so, sondern sich einfach freier fühlen wollen in ihrem Schaffen.
Ich bemühe mich da wirklich manchmal redlich drum, weil ein Kollege von mir sehr strukturiert ist und ich dem manchmal eine Freude machen will, aber es ist, manchmal ist man einfach, was man ist. Und okay. Das kann man manchmal so ein bisschen nachräumen, ja. aber im Kern, glaube ich, bleiben Sachen, wie sie sind.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Letzte Frage. Ist auch wieder gemein. Ausbildung oder Studium?
Auch da.
Und du wirst wieder beides sagen.
Ja, selbstverständlich. Also ja. Und zwar unbedingt. Und das ist tatsächlich nicht nur bei mir so. Ich habe einen Neffen, der hat ein gutes Abi gemacht, wollte immer Zimmerer werden, aber auch eigentlich studieren und wollte dann so ein duales System machen und so. Hat das aber nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, mach doch erstmal eine Zimmererausbildung. Und dann kannst du dir deinen Studienplatz hinterher aussuchen. Und
auch,
das ist tatsächlich.
Was ja auch dein Weg ist.
Ne? Und das ist einfach so. Dann die Leute kommen vom Gymnasium und sind eigentlich, haben die ja von der Welt noch nicht viel gesehen. Und das ist einfach, und ich habe es auch im Studium gesehen, dass die Leute, die von der Baustelle kamen, die studieren einfach anders und man kann sein Geld auch anders verdienen und man hat andere Möglichkeiten. Und also ich find, klar, beim Medizin oder bei einigen Studiengängen, da würde ich eben halt sagen, ja klar, da macht eben dieser rein akademische Laufbahn dann Sinn.
Ja.
Aber selbst bei Medizin würde ich sagen, macht es eigentlich tatsächlich Sinn, vorm Studium einen Pflegeberuf zu lernen und da in die Basics
Stimmt auch,
zu gehen.
Ja. So. Oder allgemein jetzt gesprochen, um das ganz runterzubrechen, man sollte nichts ausschließen.
Ja.
Ne? Ja. Man sollte sich die Türen, die sich einem öffnen, dann auch sehen. Ja, Dirk, du bist tapfer durch alle Fragen gerannt. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Du hast einen wirklich ungewöhnlichen Job und ich glaube, die Frage hat wieder gezeigt, was nach so einer klassischen Ausbildung alles möglich ist und wie viele Türen, wo sich die überall öffnen. Wer jetzt sagt, ich habe jetzt so viel von Farbe gehört, ich will jetzt auch mal was Buntes sehen, der kann gleich direkt bei TikTok oder Instagram nach Deine Zukunft ist bunt suchen und uns vor allen Dingen auch mal direkt folgen. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Dirk, ich schlage jetzt vor, wir trinken noch einen Kaffee oder ich esse eins von diesen leckeren Franzbrötchen, die hier liegen, weil ich schon mal in Hamburg bin.
Sehr gerne.
Du bist ja gleich wieder am Schaffen an irgendeinem Gebäude, was du verschönern darfst. Danke dir, euch allen, macht's gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.